willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die Sonne scheint, das ist für das Tennisspielerherz immer ein positiver Trend. Lach nicht, Tobi. By the way, hallo Tobi.
Ja, hi Henrike.
Und ja, Sonnenschein und Tennis passt ja gut zusammen. Haben sie auch gerade in Indian Wells. Das ist ja sozusagen diese Woche das Hauptprogramm für Damen und Herren auf der Tour. Das Problem ist nur, dass Tobi und ich davon fast nichts mitbekommen haben. Außer, dass Alexander Zverev gestern Abend
ja.
Als Nummer 1 des Turniers mit der Chance, die Nummer 1 der Welt zu werden, es nicht gepackt hat, wenn man jetzt bösartig sein möchte.
Und hast du da jemals dran geglaubt?
Naja, aber ich meine, wenn Jannik Sinner jetzt gerade mal gezwungen ist, nicht zu spielen, ist die Chance ja ganz gut. Anyways, gestern gegen Talon Griegsbohr verloren hat, der damit seinen ersten Top-5-Sieg eingefahren hat. Und jetzt ist ganz Tennis Deutschland in Trauer, weil die Flasche kann ja eh nichts. Das ist ein Zitat, ist nicht meine Meinung.
Wer sagt das?
Wahrscheinlich Fritz und Walter in der Kneipe um die Ecke. Und das ist doch unsere...
Ach so, weil du sagst, es ist ein Zitat.
Ja, ein gedachtes Zitat.
Ein gedachtes
Zitat. Ich möchte nur sagen,
ja,
dass
gut,
ich...
Ja gut, du könntest auch sagen, ich sag das, der kann nichts. Nein, der kann natürlich ganz viel, aber... aber es reicht halt nicht für ganz oben, sage ich jetzt mal bösartig. Also Frage, immer dann, wenn es wirklich, wirklich um die Wurst geht, packt das nicht? Fragezeichen.
Das ist tatsächlich die Frage, die ich mir gestern auch gestellt habe, als das Ergebnis dann rauskam. Ich habe von dem Match einen Teil gesehen, hab dann aber irgendwann abgeschaltet, weil sich Alexanders...
Weil es so langweilig war, oder was?
Tut mir leid, also bei aller Liebe. Echt? Alexander Zverev und Talon Griegsbohr haben sich so einen abgebrochen. Zumindest in dem Teil, den ich gesehen habe. Es war gespickt von Fehlern. Es hatte... Kennst du das, wenn Matches einfach keine Dynamik entwickeln? Irgendwie keine Storyline. Ja,
das ist jedes Mal, wenn ich auf den Tennisplatz gehe.
Da ich dich noch nie habe live spielen sehen, möchte ich dazu nicht sagen.
Na, also bei mir ist Leidenschaft und Feuer und Dynamik pur. Also insofern, ich kenne das, wenn andere das an den Tag legen.
Ja, aber es gibt ja einfach diese Matches. Wenn du die guckst und du denkst so, boah, ich bin halt einfach not entertained. Und das war so ein Ding. Furchtbar. Deswegen habe ich gestern dann auch irgendwann abgeschaltet, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte meine Zeit mit etwas verbringen, was mir in dem Moment mehr Freude macht. Deswegen habe ich jetzt quasi nicht gesehen, woran es dann am Ende bei Alexander Zverev mangelte für den Sieg gegen Talon Griegsbohr. Ob das, ne, manchmal ist es ja, sind dann so 2-3 Punkte entscheidend. Aber was mir schon aufgefallen ist gestern, Zverev sah nicht sehr zufrieden aus mit sich. Er hat, glaube ich, ganz extrem mit den Bedingungen dort gehadert. Man muss wissen, in Indian Wells gehen die Bälle verdammt hoch raus. Es ist ein sehr langsamer Boden, worüber sich auch Daniel Medvedev schon sehr beschwert hat.
Mehrfach.
Ja, wobei, ich meine, das hätte er auch jetzt diesmal gepostet, weil er hat ja sein Match gegen... Yunkao Chete, oder wie der Mann...
Bu, das ist einfacher.
Heißt irgendwie mit 6-2 gewonnen und hat, glaube ich, für dieses Match, mal gucken, wo ich hier die Zeitangabe kriege, irgendwie 1,5 Stunden gebraucht und meinte dann very fast courts. Der schreibt ja dann gerne was auf die Kamera hinten. Also, man kann feststellen, die Spieler, manche sind nicht so ganz glücklich, aber...
Also vielleicht das als kurzen Einschub. Ich habe, da ich in Urlaub war, nicht ganz so viel mitbekommen. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass ja dieses Jahr erstmalig ein neuer Hardcourt verlegt worden ist in Indian Wells. Also von einem anderen Hersteller. Derselbe Hersteller, der auch in Miami den Court zur Verfügung stellt. Also insofern gab es im Vorfeld große Spekulationen, ob dieser ach so schlimme, langsame Belag in Indian Wells jetzt viel schneller ist. Vielleicht ist da dann auch eine falsche Erwartungshaltung irgendwie hervorgerufen worden beim einen oder anderen Spieler. Aber ich sag dir ganz ehrlich, mir geht es so ein bisschen auf den Sack. Mm. Wirklich, Jahr für Jahr, dieses Rumgeheule in Indian Wells, dass der Court so langsam oder sonst oder wie auch immer was. Ich würde, also wenn das nicht mandatory, also verpflichtend wäre, da zu spielen, weil es halt nur mal ein Masters-Turnier ist, würde ich sagen, hey, dann bleibt halt weg.
Ich glaube, ihr wisst doch, wie es ist.
Ja, ich kann's, ja, aber ich kann's nicht mehr hören. Und es ist mir eigentlich wirklich auch vollkommen egal, ob das ein Spieler sagt, den ich, sage ich jetzt mal subjektiv, mag oder nicht mag. Ich mag Daniel Medvedev auch als Typ, weil ich finde, dass er wirklich bunte Flecken ins Tennis bringt und unkonventionelle Spielweise und alles. Insofern, mir ist es wirklich egal, wer es sagt, aber ich kann es nicht mehr hören. Jedes Jahr dieses Rumgeheule da, meine Güte, dann spielt halt nicht oder spielt, aber hört auf da ständig irgendwie. Ja, ich finde es am Ende, sind es letzten Endes auch Ausreden, für selber schlechtes Tennis zu spielen. Der Court ist so langsam. Ich weiß also, nicht, wie, Rant am Samstagmorgen, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich finde das enervierend.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch kein Freund von, absolut nicht, und so war es auch nicht gemeint, sondern...
Es geht auch nicht gegen dich,
nein, aber Rant, ich wollte das auch gar nicht als Entschuldigung für Alexander Zverev jetzt aufbringen oder so zu sagen, ja, es liegt an den Bedingungen, nein, aber man merkt einfach, ich habe in Indian Wells immer ein Gefühl, das Gefühl, und das ist wirklich nur ein visueller Eindruck, das hat nichts mit jetzt Wissen zu tun, ich habe da noch nie gespielt. Ich habe das Gefühl, dass die Bedingungen dort vielen von diesen sehr schnellen, also von den großen Jungs, die schnell spielen, nicht so ganz liegen und die einfach keinen Zugang dazu finden. Und so sah das halt gestern einfach aus. Wie gesagt, man muss zur Fairness sagen, Talon Griekspoor hat sich genauso einen abgebrochen. Entschuldigung, für mich sah es so aus, dass die beiden da, weißt du, wäre es ein Training gewesen, hätte wahrscheinlich irgendwann einer von den beiden gesagt, weißt du was, sollen wir nicht ein Bier trinken gehen? Oder was, oder eine Apfelschorle, was auch immer. Das meine ich nur damit. Ich habe halt das Gefühl, dass diese Bedingungen Alexander Zverev gar nicht liegen. Ich meine, er ist jetzt in Indian Wells nicht komplett schlecht, aber ich glaube, übers Viertelfinale, lass mich mal gucken, ja, übers Viertelfinale nie rausgekommen. Und ich habe halt nach wie vor das Gefühl, dass, wenn es bei Zverev um was geht, die Leistung dann doch noch mal ein bisschen abflacht. Denn zwar hat er gesagt, dass er auf diese Art und Weise nicht die Nummer 1 werden will, quasi wenn sein Gegner nicht spielen kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich ihm das so ganz glaube. Kann jetzt natürlich Zufall sein, ne? Korrelation ist ja nicht gleich Kausalität. Kann auch sein, dass er einfach gerade Pech hat. Aber es wirkt schon ein bisschen so, als wenn, sobald die Gelegenheit da ist und er einfach nur halbwegs ordentlich spielen müsste, es irgendwie nicht funktioniert. Whatever it was.
Also vielleicht liegt das jetzt auch an meiner Pause, die ich vom Tennis genommen habe durch Urlaub oder so, aber ich versuche mal gerade einen relativ unverstellten Blick drauf zu werfen und mich zu fragen, gibt es im Tennis nicht auch unterschiedliche Möglichkeiten zu spielen? Also seinen Matchplan zu ändern, seine Schlagvariationen einzusetzen und dann vielleicht darauf zu reagieren und zu sagen, auf welche Art und Weise kann ich denn versuchen, dann vielleicht eher den Punkt zu machen, wenn der Ball heute irgendwie anders abspringt oder so?
Grundsätzlich gibt es die, natürlich. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die meisten das auch versuchen. Aber sonst hätten wir ja auch die ganze...
aber es bleibt beim Versuch.
Naja, aber sonst hätten wir ja auch die ganze Diskussion zum Rasen nicht. Es gibt einfach Spieler, Spieler und Spielerinnen, denen liegt Rasen ungemein. Und andere, die werden damit nie ganz warm. Ich glaube, dass das am Ende so ein Ding ist. Ich will jetzt hier nicht, also ich meine, wir sind jetzt schon 10 Minuten wieder... um so ein Thema am Rumschlurfen.
Man muss ja über irgendwas sprechen. Ne?
Aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie gerade so, ja, ich weiß nicht. Es wirkte sehr unzufrieden aber der, der, und hatte dann
aber der
auch
große
noch
Unterschied ist,
ja.
Aber der große Unterschied ist, dass mit Ausnahme von Kaspar Ruth, der irgendwann mal gesagt hat, Rasen ist für Golf da oder sowas, haha, der große Unterschied ist, dass über Rasen ich nie, ich übertreibe jetzt, aber nie irgendwelche despektierlichen Äußerungen von wem auch immer höre, egal ob er auf Rasen spielen kann oder nicht.
Ja, das Gut, liegt doch nur daran.
Hängt es damit zusammen, dass das eine heilige Wimbledon ist.
Wollte ich gerade sagen,
sowas.
Das liegt doch nur daran, weil du dann in Wimbledon zu deinem Tee keinen Keks mehr kriegst, wenn du das einmal offen gesagt hast.
Ja. Ja,
aber ich kann mir schon sagen, dass ich kann mir schon denken, dass es diverse Akteure auf den Touren gibt, die durchaus sagen, wenn es Wimbledon nicht gäbe, mit dem Ganzen, was da dran hängt, würde ich die Rasensaison skippen.
Ja, das kann sein. Also wie, ja.
Ist auch egal.
Ne, es ist nicht egal, sondern es wirft ja dann immer wieder die Frage auf, aber was wollt ihr denn? Sollen wir dann mit der gleichen Logik müsste man dann ja hingehen, müsste sagen, ja, nee, also Tennis ist schon ein komischer Sport. Der wird auf vier verschiedenen Belägen das ganze Jahr über an unterschiedlichen Orten gespielt. Können wir nicht einfach einen Belag machen? Immer gleich, immer die gleichen Bälle und dann können wir das Ganze, ja, ich übertreibe jetzt auch, doch lassen mit diesem Rumfahren. Lass uns doch einfach dauerhaft in Saudi-Arabien auf Hardcourt mit den gleichen Bällen spielen. Das sind immer gleiche Bedingungen, das ist doch dann fair. Und das ist auch der ökologische Footprint ist auch geringer, dann können die alle in Saudi-Arabien wohnen, müssen nicht lange reisen. Und dann machen wir halt 52 Spieltage oder irgendwie sowas oder 34 oder so. Also, weißt du, wo ich herkomme?
Ja, und ich stimme dir da absolut zu. Also es gäbe eine Lösung für das Problem. Aber wir alle wissen natürlich, dass wir das nicht wollen. Und die Spieler wissen auch, dass die das nicht wollen, weil es ihnen natürlich auch einen Vorteil nehmen würde. Das ist übrigens, und jetzt begebe ich mich hier auf dünnes Eis in Hinsicht, dass ich dann wieder, weiß ich nicht, als linksgrün versiffte Feministin deklariert werde. Aber das ist in meiner Meinung nach auch der absolute Grund dafür, warum die männlichen Spieler bei Grand Slams sich immer darüber aufregen, dass die Frauen fürs gleiche Geld weniger Sätze spielen müssen, wo ich mir denke, naja, wir könnten es doch auch so machen. Anstatt zu verlangen, dass die Frauen weniger Geld kriegt, könntet ihr doch auch verlangen, dass ihr weniger Sätze spielt. Das wär auf zwei Wegen dasselbe Ziel erreicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Top-Spieler das nicht wollen, weil es am Ende einen erheblichen Vorteil für gerade die guten Spieler gibt, diesen einen Satz mehr Zeit zu haben. Und das ist sicherlich auch eine physische Sache, wobei ich absolut der Überzeugung bin, dass Frauen das spielen könnten, weil sie es auch schon getan haben, gerade mit den Spielerinnen, die heute so hart auch schlagen können. Und für mich steht das außer Frage, dass das möglich wäre. Aber das ist halt auch so ein Ding. Ne? Du kannst die Situation immer von 2, 3, 4 Seiten betrachten. Klar kannst du auch sagen, weißt du was, Indian Wells muss ich spielen, liegt mir nicht, abhaken, nächstes. Aber es wäre ja, das wäre wahrscheinlich zu simpel.
Es ist außerdem ein Privileg, da spielen zu dürfen und dafür auch noch Geld zu bekommen.
Schon.
Geld zu bekommen und gleichzeitig aber nicht in der Lage zu sein, Achtung, jetzt totale gute Überlänge, nicht in der Lage zu sein, Kinder zu gebären. Ja, das sind die Männer. Die Frauen auf der Tour, die kriegen Geld für Spielen und sind in der Lage, Kinder zu gebären. Und da hat sich auch was Neues ergeben, hast du mir gesagt.
Ja, sagen wir mal so, die meisten.
Geile Überleitung.
Ich finde die eigentlich nicht schlecht. Also da von A nach B die Kurve zu kriegen, Respekt. Ja. Also nein, die meisten Frauen sind in der Lage, Kinder zu kriegen. Nicht alle Frauen oder alle gebärfähigen Personen, wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte. Das ist richtig. Und gerade wenn man eine Profisportlerin ist, ist das Kinderkriegen oft erstmal ganz weit weg, weil man nun einmal für eine gewisse Zeit dem Sport nicht nachgehen kann. Und was oft dazu führt, dass man sehr, sehr viel Geld verliert, Sponsoren verliert, natürlich Weltranglistenpunkte oder Möglichkeiten zu Siege oder wie auch immer in der eigenen Sportart dann Sportlichkeit gemessen wird, verliert. Mhm. Und das ist auch auf der WTA-Tour nicht anders gewesen. Es gab zwar schon seit, glaube ich, 2019, wenn ich nicht ganz falsch liege, die Möglichkeit oder wurde es gemacht, dass das Ranking dann sozusagen eingefroren ist, so ein bisschen wie nach einer Verletzungspause. Doch jetzt ist die WTA-Tour einen Schritt weitergegangen und hat gemeinsam mit dem PIF, also dem Saudi-Arabischen Staatsfonds, der ja seit letztem Jahr irgendwie Premium-Partner oder was auch immer der WTA ist, ein Programm oder eine Initiative aufgesetzt, die es berechtigten Spielerinnen ermöglicht, bis zu 12 Monate finanzielle Unterstützung zu bekommen, wenn sie Kinder bekommen wollen. Sie bekommen auch, das bezieht sich nicht nur auf Kinder, die man selber gebiert, sondern auch auf Kinder, für die man vielleicht die Vormundschaft übernimmt. Zumindest stand es so drin, also Guardianship. Und bezieht sich auch auf Dinge wie Fertilisationsbehandlungen und bezieht auch Dinge ein wie medizinische Beratung, Ernährungsberatung, solche Dinge. Aber eben vor allen Dingen, und das ist halt schon das Neue und Spezielle, weil ich kenne keinen Sport, wo es das gibt, wo eine unabhängige Sportlerin quasi die Möglichkeit hat, zu dieser Form von spezifisch gerichteter, externer, finanzieller Unterstützung zurückzugreifen. Es ist nicht ganz klar, wie viel die Frauen, die Spielerinnen kriegen. Das steht hier nicht. Und es ist auch nicht ganz klar, wie genau der Zugang zu diesem Programm ist, weil die schrieben in ihrer Pressemeldung von über 320 berechtigten Spielerinnen. Das richtet sich scheinbar, so stand das drin, irgendwie an der Menge der gespielten Turniere aus. Aber was genau das bedeutet, so weit ist man dann nicht gegangen.
Fleißpunkte sammeln.
Ja, vielleicht wollen die jetzt sagen, okay, wenn jemand sowieso schon seit einem Jahr nicht gespielt hat und dann Mutter werden will, vielleicht ist man dann nicht, I don't know. Aber ich sag mal so, die Bekanntgabe war relativ groß für den relativ geringen Anteil an harten Informationen, die man bekam.
Ja, aber grundsätzlich natürlich gut. Ich denke, wir sind uns einig, dass das für die Top 25, Top 30 jetzt nicht ganz so wichtig ist. Ich glaube nicht, dass die in finanzielle Engpässe kommen, wenn sie pausieren müssen, Babypause. Aber für alle unterhalb der Top 50, und deswegen wäre es dann eben wichtig, sowas möglichst breit zu spannen und dort dann auch mit einem vernünftigen Füllhorn tätig zu werden, ist es eine gute Geschichte. Also während in Deutschland, ich glaube, Professor Füst dieser Tage gesagt hat, man sollte das Elterngeld doch abschaffen, weil wir müssen ja jetzt sparen. Super Idee, by the way. Ja. Macht in dem Fall, dass man kann es nicht anders sagen, die WTA und das fortschrittliche Saudi-Arabien tut Gutes. Ja.
Ja, also ich denke auch, dass das sehr wichtig ist, so ein Programm aufzusetzen. Und ich finde schon, dass die WTA oder der professionelle Tennissport, Frauentennissport in diesem Falle, doch mal wieder seiner Vorreiterrolle gerecht wird. Man sieht ja in so vielen Dingen, dass die WTA, auch was zum Beispiel die Verdienstmöglichkeiten für Frauen sind, doch sehr ein Vorreiter ist. Also ich glaube, wenn man sich als Frau überlegt, man will professionelle Sportlerin werden und gut damit verdienen, dann hat man auf der Tennistour, ich glaube, im Vergleich vielleicht noch in einigen amerikanischen Sportarten die besten Chancen, dieses Ziel zu erreichen. Ja. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, diese diese Aufmerksamkeit und Visibilität des Ganzen zu kreieren und auch einfach zu sagen, ja, man nimmt einen integralen Teil, das für die meisten Spielerinnen oder der für die meisten Spielerinnen sehr wichtig ist. Ich meine, nicht jede Frau will Kinder kriegen. Und nimmt es ernst und versucht da auch etwas zu schaffen für. Das finde ich schon sehr wichtig, weil vor allen Dingen, wir sehen es ja auch gerade jetzt in jüngster Zeit, wie schnell viele Top-Spielerinnen nach der Geburt ihres Kindes wieder zurückkommen und wie gut sie dann noch spielen. Und ich glaube, wenn man das einfach breiter zugänglich macht für mehr Personen, dass die dann auch schneller sich wieder auf dieses Zurückkommen fokussieren können, kann das nur ein Gewinn für alle sein.
Ja, absolut, definitiv. Sehr guter Move.
Schon.
Kann man nicht anders sagen, ja. Ja, was haben wir noch? Ach, Thema Geld und meckern.
Ja.
Vielleicht könnte ich noch einen drauf.
Wollte ich gerade sagen, du hast mir vorhin angefangen, dein Leid zu klagen und dann habe ich gedacht, nein, das muss man teilen.
Aber ich weiß gar nicht, wenn ich hier jetzt klage, dann werden andere sagen, ja, erst regt er sich auf, dass alle über den Belag meckern und jetzt meckert er selber, aber irgendwie ist mein Problem ja ein bisschen anders gelagert. Also, es ist ja jetzt wieder März und das ist die Jahreszeit, wo normalerweise die Überlegungen reifen, beispielsweise zu den French Open zu Roland Garros zu fahren als Zuschauer und sich demzufolge Tickets zu besorgen. Und das war die vergangenen Jahre immer so, dass Mitte März der Vorverkauf dann startete. Auch da haben wir schon mehrfach drüber berichtet und letztes Jahr mit dem Abschied von Rafa mit, keine Ahnung, 450.000 Leute in der digitalen Warteschlange gab es auch jede Menge, sich aufzuregen. Ich weiß nicht, inwiefern die French Open da jetzt hingegangen sind und sich von diesem, ich behaupte, einmaligen Run, das wird dieses Jahr anders sein, haben blenden lassen, denn sie haben sich überlegt, sie machen das dieses Jahr anders mit dem Vorverkauf. Man hat sich letzte Januarwoche, Anfang Februar registrieren müssen für eine Verlosung sozusagen.
Also ein bisschen wie in Wimbledon.
Ja, aber nicht für die Verlosung von Tickets, sondern für die Verlosung für einen Warteplatz in der Warteschlange.
Ja, ich meine, so ist das in Wimbledon aber auch, dass du quasi an der Verlosung teilnimmst mit dem Recht, dann Tickets kaufen zu können. Du kommst dann zwar nicht noch in eine Warteschlange, aber du musst auch
hier
dich irgendwie registrieren und Glück haben.
Das stimmt. Manche sagen, das ist die demokratischste Kartenvergabe, die es gibt, kann sein. Hier geht es aber eben noch nicht um das Recht, dann Karten zu kaufen, sondern erstmal nur, um sie überhaupt anzustellen in dieser digitalen Warteschlange. Sie wollen das entzerren, also den sagen wir so, die Intention ist ja nicht schlecht, zu sagen, man entzerrt das ein bisschen. Ja. Aber also die Ankündigung ist jetzt so, du bist registriert und du erhältst, also wenn du in die Warteschlange darfst, dann erhältst du von uns eine E-Mail, so das heißt auch lapidar, so ein paar Tage vorher. Also check immer bitte dein E-Mail-Fach.
Ein paar Tage vor der Veranstaltung.
Nicht vor der Veranstaltung, vor der Ticketvergabe. Ah, okay. Ja, also du kriegst irgendwie 2, 3, 4 Tage vorher anscheinend Bescheid über eine E-Mail, dass du dich dann übermorgen in die Warteschlange einreihen darfst mit deinem Login. Und dann gibt es eben Zeitfenster oder sowas. Wenn du nichts hörst, kriegst du auch nichts. Da steht aber auch nicht dran, ab dem 10. März oder so, sondern also ich und auch viele andere kleine Kinderlein, die aufs Christkind warten, gucken jetzt also ganz gebannt jeden Tag im März aufs Display und in den Posteingang, ob es eine Mail gibt. Das geht mir tierisch auf den Senkel. Ich bin heute im Aufregmodus. Ja, es geht mir tierisch auf den Senkel, weil es für mich in vielerlei Hinsicht komplett intransparent ist. Ja? Ich weiß nicht, also ich würde wenigstens mal wissen, wie viele haben sich denn mit mir beworben? Wie viele von diesen Slots gibt es denn? Wann findet das statt? Also wenn ich von euch bis zum 15. März nichts gehört habe, bin ich dann raus aus dem Game oder nicht? Das ist ganz, ganz für mich zumindest subjektiv fühlt sich das ganz komisch und intransparent an. Ich finde es keine gute Vorgehensweise. Ich bin fest davon überzeugt, am Ende, wenn man dahin will, es gibt immer Wege, sich Tickets zu besorgen. Also ich werde auch wieder nach Paris fahren. Ja, alles recht, alles schön. Ist halt aber am Ende auch immer eine Frage des Geldes und des Preises. Aber also wirklich beknackt. Und dann gibt es immer noch so ein paar ganz findige Sponsoren, die machen was ganz Tolles. Diese Woche gab es von einer Kreditkartenfirma, die dort also sehr engagiert ist, gab es eine Online-Möglichkeit unter dem Motto Priceless. Ja, also das kannst du dir nicht kaufen, aber es ging natürlich trotzdem darum zu kaufen. Haben sie angekündigt, man könnte also sich Roland-Garros-Tickets als Kreditkarteninhaber, muss ich noch registrieren. Und dann hieß es, am Donnerstag, den, was war das, 8. März oder wie auch immer, ab 10 Uhr kannst du hier dir dieses Erlebnis sichern, solange Karten da sind oder eben bis sie ausverkauft sind. Also, was macht dumm Tobi? Er registriert sich dafür und loggt sich am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr auf dieser Webseite ein, um schon mal zu gucken, was es da so gibt. Und sieh da, ist alles ausverkauft. Alle Tickets, die in diesem Priceless-Versprechen ab 10 Uhr freigeboten werden sollten, waren schon ausverkauft. Also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sich so blöd anstellt und darüber aufregt. Aber ja, du merkst, ich werde älter und so viel Aufregung ist nicht gut für einen alten Mann. Aber ich finde das, wie gesagt, ich finde das sehr, sehr bedenklich inzwischen, wie schwierig es inzwischen wird, an Tickets für solche Veranstaltungen ranzukommen. Es bewegt sich preislich, da bin ich ja immer fair, alles noch im vernünftigen oder einigermaßen vernünftigen Rahmen. Wenn ich sehe, was Rockmusiker für 2 Stunden Konzert so aufrufen, dann muss ich sagen, das ist alles noch einigermaßen okay. Aber insgesamt, wie gesagt, finde ich die Teilhabe des 0815 Tennisfans inzwischen an solchen Veranstaltungen relativ schwer gemacht.
Ja, und ich glaube, das ist das Problem. 0815-Fan, also der Durchschnitt. Weil jemand, der viel Geld hat, wird immer eine Möglichkeit finden, auch mal spontan zu sagen, oder wird meistens über irgendeinen Sponsor eingeladen, keine Ahnung.
Der muss gar nicht
zahlen. Da irgendwie hinzukommen. Darum geht es ja nicht. Also ich finde das Wimbledon-System ja insofern eigentlich auch ganz fair, weil du registrierst dich und dann wird unter allen, die sich registrieren, halt gelost, wer dieses Jahr das Recht hat, was zu kaufen. Und das ist halt Hinz und Kunz, jeder, der sich registriert hat. Und das finde ich irgendwie noch sinnig, kann ich noch nachvollziehen, weil ansonsten ist es halt so eine Sache, wie schnell du bist, wie viel Glück du hast. Und ich finde, es ist irgendwie auch nett zu sagen, okay, komm, es können sich jeder, alle in Ruhe einmal registrieren und ihren Kaufwunsch andeuten und dann wird gelost und das ist irgendwie in der Form fair. Ich meine, ein 100% faires System, Karten zu kaufen, wird es wahrscheinlich nie geben. Aber so wie du das jetzt schilderst, ist das ja wirklich echt echtes Gatekeeping. Und ich stimme dir zu. Ich bin ja gerne bereit, über Methoden zu streiten und auch anzuerkennen, dass man vielleicht manche Sachen auf eine Art und Weise machen kann, die ich vielleicht blöd finde, aber wo jemand anders sagt, ja, aber ich finde das gut oder für uns hat das den und den Vorteil. Aber wenn man es dann macht, dann sag mir doch wenigstens, zu welchen Bedingungen. Und zwar mit Datum, wie das abläuft. Weil ändern können wir es ja sowieso nicht, dass sie das so machen. Und das muss die Veranstaltung selber wissen, wenn sie das glaubt, so zu machen. Wobei ich ja ehrlich sagen muss, dass mich Roland Garros in den letzten Jahren, was so Neuerungen angeht, grundsätzlich ein bisschen irritiert.
Total begeistert hat, oder?
Ja, weil ich finde, es ist so unfranzösisch, ne? Irgendwie. Ich meine, das mag jetzt ein bisschen Sozialromantik von Henrique sein, aber hier Ade la Liberté, sage ich nur. Also es hat so eine gewisse Herzlosigkeit, Emotionslosigkeit, so was Trockenes und irgendwie, I don't know. Ich meine,
ja.
Ich kann es nicht sagen, ich war einmal bei den French Open, das ist mein einziges Grand Slam, wo ich jemals war. Damals hatte ich das Glück, Karten gewonnen zu haben. Deswegen bin ich diesen ganzen Kram nie durchgegangen, da Tickets für zu kaufen. Da bist du, Tobi, ja wirklich der Ansprechpartner Nummer eins bei uns. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es früher irgendwie anders war. Weil ich meine, gut, jetzt Gott sei Dank ist ja dann der Vorverkauf oder der Verkauf dann auch deutlich früher. Aber stell dir mal vor, es wäre jetzt so gewesen, dass die gesagt hätten, ja, und dann kannst du irgendwie 2 Wochen vorher dein Ticket kaufen. Wer, der irgendwie ein bisschen weiter weg wohnt von Frankreich, könnte sich denn unter solchen Bedingungen ein Ticket kaufen? Weil versuch mal 2 Wochen vorher in Paris noch eine bezahlbare Bleibe zu kriegen.
Ja, ja, eben. Ja. Also ich mache das, bei mir ist auch alles vorher schon sozusagen jetzt gebucht, auch ohne Ticket. Ja. Ja, eine bezahlbare Bleibe und die Anreise und so. Also steht alles schon fest, ich brauche nur noch die Eintrittskarte. Ich finde auch immer irgendwie eine, klar. Aber ich würde es mir halt, wie gesagt, einfach auch aus Gründen der Transparenz würde ich es mir irgendwie anders wünschen. Aber wer weiß, vielleicht kann ich dir in der nächsten Woche schon mehr sagen, weil es kann ja ab jetzt praktisch stündlich geschehen, dass ich eine E-Mail bekomme und mich dann einreihen darf. Und wahrscheinlich, muss ich dir am Ende sagen, habe ich wieder umsonst geheult und fahre dann mit 5 oder 10 strahlenden Tickets auf meinem Handy-Display wieder nach Paris und bin die ganze Zeit am Grinsen. Am Ende wird alles gut.
Es sei dir gegönnt.
Ja, genau. So, Sonnenschein, wenn man schon draußen Tennis spielen könnte, dann würde ich das jetzt direkt machen, weil es ist herrlich.
Ja, bei uns
kann man aber noch nicht.
Der Club, wo ich
spiele. Echt, bei euch ja, kann man schon?
Aber der Platz, wo ich spiele, die versuchen, ich glaube, nächste Woche dann mal es anbaden zu wagen.
Geil.
Ich spiele da, wo ich spiele hier in Köln, das ist auch immer der erste Platz in Köln, der aufmacht, traditionell.
Insofern wäre ich ja dann doch wieder, um die Sendung abzurunden, beim Thema Belag. Wir brauchen einfach mehr Hardcourts in Deutschland.
Ja, wenn es auf einen Hardcourt regnet, hilft mir das ja auch schlecht. Nicht.
Aber jetzt könnte man direkt draußen auf einem Hardcourt sehr schön spielen. Da kommen keine Linien hoch, da ist kein Untergrund weich. Es wäre ein herrlicher Hardcourt-Tag, egal wie hoch der Ball springt.
Das stimmt. Das stimmt. Heute hast du recht, aber da lobe ich es mir ja, in Köln zu wohnen, weil hier ist halt auch mit Regen und Wasser nicht so. Und dann sind die Plätze halt einfach schneller fertig.
Das stimmt. Gleiches gilt für Hamburg. Und insofern genießen wir jetzt einfach das wunderbare Wetter, gucken heute Nacht dann die kalifornische Wüste wieder an. Schauen mal, was alle außer Alexander Zverev da jetzt so machen. Und ja, nee, haben wir überhaupt noch einen Deutschen drin? Lass mich mal überlegen, Struffi ist raus, Zverev ist raus.
Nee, bei den Damen war die letzte, die dabei war, Eva Lys, die mal wieder ihre Glückskarte gezogen hat. Und nachdem sie in der Quali verloren hat, wieder als Lucky Loserin, diesmal für Paula Badosa nachrückte. Aber dann in Runde 2, weil sie ja dann Badosas Spot einnahm, da das Turnier ja schon lief, dann erste Runde freilos bekam und dann automatisch in der zweiten Runde war. Dort hat sie dann aber verloren, insofern.
Kriegt man dann eigentlich Weltranglistenpunkte? Gute Frage.
Ich glaube, du kriegst Punkte, aber nicht so viel Geld oder so. Oder du kriegst das Geld und nicht so viele Punkte. Ich müsste ehrlich gesagt nochmal nachgucken. Aber das ist tatsächlich geregelt. Müsste ich nochmal.
Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie nicht 10.000 Dollar ein.
Ich müsste nochmal ins Rulebook gucken. Ich glaube. Naja, aber andererseits könnte man ja jetzt drüber diskutieren. Es heißt nun mal Lucky Loser. Also, was ist denn. Man könnte ja jetzt fragen, ist die reine Tatsache, dass du dann theoretisch es weiterschaffen könntest, reicht das schon als Glück, weil du eine zweite Chance kriegst? Ist das
ja,
ein fair genuger Tausch? I don't know. Also sie wird nicht mit leeren Händen nach Hause gehen.
Ja. In einer Trumpschen Welt, the winner takes it all. Also insofern wird sie wahrscheinlich Punkte und Geld kriegen. Ja. Wir wissen es nicht.
Ich glaube nicht, dass Donald sich daran beteiligt hat, aber wer weiß.
Oh, it's gonna be great.
Yeah. Oh, great. He has the best numbers, you know.
Also, ich ziehe mir jetzt meinen Anzug an, den ich nicht habe.
Das ist gut. Ich werde jetzt mal was essen. Ja.
Genau. Guten Appetit euch allen draußen natürlich auch. Ja. Viel Spaß an diesem herrlichen Wochenende. Viel Spaß beim Tennis gucken, spielen, Sandplätze vorbereiten, was auch immer ihr macht. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung hinterlasst oder uns abonniert oder uns empfiehlt. Und wenn ihr was zu meckern habt dann oder auch zu loben, dann schreibt gerne an kontakt@tennisproleten.de. Oder natürlich auf den sozialen Plattformen, wo ihr uns unter Tennisproleten findet. So viel für heute, oder, Henrike?
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, ab nach draußen.
Tschüss.
Tschüss.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.